Bevor es jetzt losgeht mit dem Podcast, davor noch kurz zwei Infos. Und zwar wurde diese Folge am 9.01.2022 bereits aufgenommen, also zum Zeitpunkt des Uploads schon vor 2 Monaten. Und außerdem haben wir mein, also Jonathans Thema rausgeschnitten, weil wir uns einig waren, dass das Ganze ein bisschen unstrukturiert geworden ist, das Gespräch darüber, und wir das Thema gerne ordentlich besprechen würden. Deswegen kommt es einfach in einer der folgenden Folgen nochmal. Und wir haben heute eine etwas kürzere Folge mit nur einem vorgestellten Thema. Und jetzt viel Spaß damit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem wunderbaren Podcast Zweimal nachgefragt mit mir, dem Yannick und dem
Jonathan, hallo. Wow, es hat funktioniert.
einigermaßen, ja. Wir werden
Ich
immer
glaube, die
besser.
Pause war kleiner als eine Sekunde.
Das kann man im Nachhinein rausschneiden.
Okay, sehr gut. Das darfst du dann ja machen.
Ja. Wie geht's dir? Fangen wir die Folge damit an. Das finde ich eigentlich immer eine schöne Frage. Das hatten wir jetzt die letzten Folgen auch.
Ja, das stimmt. Das ist einerseits eine schöne Frage, andererseits auch so eine Frage,
Die
keine
schwierig ist,
Ahnung,
ja.
die man halt stellt, wenn man so keinen Plan hat, was man fragen soll. Aber es ist natürlich trotzdem eine sehr nette Frage. Mir geht es eigentlich ziemlich gut. Ich komme nach dem Silvester- und Weihnachts-Zuhause im Urlaub sein, jetzt langsam wieder ins Arbeiten rein. Aber ja, im Moment geht es mir eigentlich ziemlich gut. Ich habe dieses Wochenende sehr viel gemacht, was ich machen wollte, und auch heute schon einiges getan und habe auch schon Pläne, was ich nach der Aufnahme weiter tue. Und jetzt gerade nehme ich natürlich Podcast auf, was ja auch sehr bereichernd ist für die Bilanz meines im Leben sinnvoll geschaffenen Werkes.
Dein
Genau.
EPAs. Ich habe mal ein
Mein
Buch von so einem, ja, wie sagt man das, so einem Coach gelesen. Ich habe gerade vergessen, wie der heißt. Und ich war da relativ jung und habe das noch überhaupt nicht gerafft mit diesem Coaching und was auch immer und bin da so ein bisschen in so eine Falle reingetappt, wo ich mir dann dieses Buch gekauft habe, weil ich es ganz interessant fand und es war tatsächlich nicht schlecht, weil eine Sache, die jetzt nicht hängen geblieben ist, und zwar EPAs. Das ist die Abkürzung für einkommensproduzierende Aktivitäten. Und beschreibt im Prinzip das, was du gerade vielleicht meintest.
Nee, meinte ich
In
nicht.
gewisser
Ich krieg ja
Weise, weil
kein Einkommen.
es geht nicht um Einkommen. Wir verdienen ja leider nichts mit dem Podcast, sondern geben sogar dafür Geld aus. Aber im Moment. Aber es ist trotzdem in meinem übertragenen Sinne dann was sehr Schönes, weil Einkommen ja nicht unbedingt auf Geld bezogen sein muss, sondern
Ja, es ist
Einkommen produzierend
vielleicht
kann ja auch,
sinnproduzierendes
ja, zum Beispiel.
Gut.
Eben
Das
und
ist vielleicht.
insofern finde ich das eigentlich ganz cool, diese EPAs. Man kann ja die
Ja,
Abkürzung auch nur
das
als, wie sagt man, Allegorie
stimmt,
für
ja.
Sinn, Einkommen, Wert, Erinnerungs irgendwas Produzierendes sehen.
Das stimmt, ja. Das kann man. Aber ich würde natürlich, nachdem ich jetzt vollkommen klar und prägnant deine Frage beantwortet habe, diesen Gefallen sofort auf dich zurückprojizieren und dich fragen, wie es dir so geht.
Das ist so eine Scheißfrage, unfassbar. Ja, nee, mir jetzt auch. Mäßig gut, wie gesagt, ich war sehr lang wach gestern Nacht und bin dementsprechend müde heute. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, weil eine Freundin, die du auch kennst, am Dienstag ihre Weisheitszähne entfernt bekommt und mir gerade geschrieben hat, dass sie deswegen nicht zu mir kommen kann, noch mit anderen, um ein bisschen zu zocken. Weil, ja.
Mensch.
Ich hätte sehr Lust, wieder zu zocken, aber vor allem meine Dartscheibe aufzuhängen, die ich seit Ewigkeiten in der Werkstatt liegen habe. Und ein bisschen Dart zu spielen. Und
Ja,
ja, das ist schade, dass das jetzt nicht klappen wird.
es ist in der Tat sehr schade. Wir haben ja auch auf dem Dachboden eine Dartscheibe hängen, also auf dem Dachboden, der auch unser Wohnzimmer ist. Und ich habe aber noch nie damit Darts gespielt, aber vielleicht machen wir das irgendwann mal. Aber ich habe eigentlich auch, ich weiß gar nicht, irgendwie reizt mich das gar nicht so, weil ich es auch nie gemacht habe, so richtig. Und ich Keine Ahnung, aber es ist bestimmt lustig, wenn man es dann ausprobiert.
Ist halt eine E-Darts-Scheibe. Ich habe heute den Unterschied gelernt. Es gibt E-Darts und Steel-Darts. Steel-Darts ist so das Richtige, also mit den, oder Richtige halt das, mit den Metallpfeilen auf so eine, ich weiß gar nicht, aus welchem Material die sind, aber halt so eine Scheibe, wie man es von Wettbewerben kennt. Und E-Darts ist eben das mit diesen Plastikscheiben und Plastikpfeilen. Und ich finde, das fühlt sich einfach nicht gut
wir
an.
Wir haben E-Darts.
Ja, aber ich, das reizt einen auch nicht so, da zu spielen, finde ich. Weißt du, was ich meine? Ich finde diese E-Darts immer komisch, das ist so laut, das klackt immer so laut, wenn man die Scheibe
trifft. Ja, das stimmt. Nee, also es reizt mich an sich, glaube ich, genauso. Was mich nicht so reizt, ist, diese Scheibe anzumachen und so einzustellen, dass sie zählt und so weiter. Das würde mich, glaube ich, nerven.
Ja, eben, und ich finde, das macht auch viel, oder es ist ein wichtiger Teil von dem Spiel, selber zu zählen. Das macht irgendwie Spaß. Auf der anderen Seite habt ihr einen Kicker. Und das ist geil.
Wir haben einen Kicker, ja. Kicker macht richtig Spaß, aber unser Kicker ist leider nicht so geil. Das ist so einer mit so ganz leichten Figuren und so ganz bisschen kleiner.
Ja.
Und das finde ich nicht so geil. Und er
steht schräg.
Er steht schräg, das stimmt. Aber für so Partys wie an Silvester zum Beispiel, ist es schon entspannt, als ihr da wart. Also natürlich kleine Partys, Corona-konforme Partys, aber trotzdem eine Party. Ich halte daran fest, das so zu nennen, muss ich sagen.
Das war eine richtige Party, würde ich sagen. Also ich kann mich nicht erinnern, aber so wasted wie ich war, würde ich es auf jeden Fall eine Party nennen.
Ja, du hast auch echt ein bisschen gut dabei. Aber genau. Ja, zocken ist ein gutes Stichwort, weil ich habe mir nämlich auch ich habe mehrere Möglichkeiten, was ich nach der Aufnahme heute mache. Eine davon ist unter anderem auch zocken, allerdings, wenn, dann sehr wahrscheinlich Singleplayer spiele, weil ich schon lange nicht mehr so ein richtig geiles Story-Game gespielt habe und ich könnte mir vorstellen, Life is Strange weiterzuspielen oder Nier Automata oder Cyberpunk oder was anderes, müsste ich dann schauen. Aber ja, da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Und die Alternative ist Programmieren oder Texte schreiben oder vielleicht Klavier spielen, aber ich glaube, Klavier spielen werde ich, wenn, dann heute Abend machen. Also noch später abends.
Ja, ich werde, wenn mein Vater irgendwann noch heimkommt, der ist jetzt den ganzen Tag zu Hause gewesen. Ich habe gedacht, der kommt noch, aber wahrscheinlich kommt er jetzt dann bald. Dann zocke ich vielleicht mit meinem Vater. Und das ist gar nicht so einfach, weil ich habe Weihnachten. zu Weihnachten einen Controller bekommen. Und so ein bisschen mit der Idee, das wollten wir schon länger, dass ich mal mit meinen Eltern auch Computerspiele spielen kann, weil die eigentlich keine Ahnung davon haben und ich das ja doch recht viel mache und die es gerne kennenlernen würden eigentlich. Und das ist aber sehr schwierig, weil ich meine, meine erste Idee war natürlich erstmal Koop-Spiele, wo man nicht gegeneinander spielt, sondern miteinander, damit es auch fair ist und irgendwie mehr Sinn macht. Und das ist aber gar nicht so einfach, Koop-Spiele zu spielen, die irgendwie nett sind und auch vielleicht Eltern Spaß machen, muss ja auch in eine gewisse Richtung gehen, aber dann auch möglichst einfach sind, aber trotzdem irgendwie cool sind und nicht zu einfach, weil ich meine, manchmal zu einfache Spiele sind ja auch wieder lame.
Es gibt ja ganz viele so zu zweit Koop-Spiele, wo sowas funktioniert. Also Unraveled, It Takes Two, dieses Brothers.
Ja, genau, und Unraveled 2. Ich habe mich für Unraveled 2 entschieden. Das ist so süß. Ah.
Das ist so nett. Aber das geht ja nur immer zu zweit.
Ja.
Ich meine, ansonsten halt so Partygames, aber dafür braucht man halt letztendlich eine Switch, weil alle, oder nicht alle, aber die meisten guten und nicht vollkommen obskuren Partygames halt von Nintendo sind.
Ja, aber auch da ist schon das Problem mit der Schwierigkeit, weil also meine Mutter.
Ja, gut, aber Mario Party, das muss man verstehen einmal vielleicht. Oder Mario Kart auch vielleicht sowas, ja. Hast schon recht, ja.
Ja. Und es darf nicht Splitscreen sein. Das ist so ein bisschen das Problem, weil ich hasse Splitscreen. Also es liegt an mir, es liegt nicht an meinen Eltern. Ich weiß nicht, ich finde das so eine Scheiße. Ich meine, ich habe mit dem Beamer relativ viel Fläche, also das geht noch, sag ich mal. Aber ja, nee. Also ich finde es an so Partys schon irgendwie witzig, auf so einem übelst kleinen Bildschirm oder Fernseher zu viert oder so zu spielen, sodass jeder so absolut gar nichts sieht. ist natürlich oder auch
denkt,
witzig.
Er steuert das falsche
Ja, oder Anzeige. Man immer auf den Falschen schaut. Aber sonst finde ich das total anstrengend. Also sowas wie Portal oder sowas, Splitscreen,
Local Multiplayer. Portal Splitscreen geht ja auch wirklich nicht.
Also. Ja, eben, das ist halt gerade, was mir eingefallen ist, weil das auch überall empfohlen wird, aber mag ich gar nicht.
Nee. Nee, in der Tat nicht. Aber ja, ansonsten, es gibt ja noch Pummelparty, das ist auch ziemlich witzig, aber es ist halt hart morbide.
Ja, das
Aber
haben
es
wir auch
geht auch mit
erlebt.
mehr
Und das ist
Leuten.
auch gar nicht so einfach, wenn man sich's überlegt.
Ja, das stimmt.
Für Eltern, sage ich mal. Weil man muss
Ja.
doch
Oder
schnell sein.
ansonsten, was sich natürlich immer anbietet, ist halt Minecraft. Aber das ist halt kein klassisches Koop-Game natürlich.
Ja, klar. Und
Und es ist auch,
das
da muss
ist.
man halt gleich viel Zeit reinstecken. Es ist nicht sofort so obvious, was daran so cool ist.
Ja, und dann, wenn man es mit Controller spielt, ist es auch nicht unbedingt
Oh Gott,
anfängerfreundlich.
ja, stimmt, Tatsache.
Ja, es
Ja,
geht zwar
hast du recht.
tatsächlich einigermaßen mit dem Big Picture Mode von Steam, kann man es ganz einfach machen. Es geht ja nur klassischerweise gar nicht.
Mit
Aber
Controller?
Minecraft mit Controller geht nicht, nee.
Doch. Also die Bedrock Edition
Ja, ach so,
und
ja,
alle
ach
auf
so,
den
ja,
Konsolen
klar.
und so schon.
Ja, klar, die
Ja, weiß ich nicht,
Konsolenversion
ja,
halt, aber
stimmt.
die habe ich nicht.
Ja, die Bedrock auf dem PC aber auch. Aber klar, man will ja eigentlich Java
Ja,
spielen, das stimmt
eben, ich
schon.
habe ja nur, also ich spiele nur Java. Aber die geht auch mit Big Picture Mode.
Okay. Hä, von Steam?
Ja, da
Ach
kannst du
stimmt,
alles
Steam kann
reinladen.
das, ja. Ja,
Das ist echt krass.
stimmt.
Ich habe irgendwann irgendeiner crappy Seite aus dem Internet so richtig dumme Spiele runtergeladen. Weißt du, sowas wie das, was du mal programmiert hast, so Flying
So.
Eurotris-Style. Und so Sachen. Und das kannst du aber alles in Steam reinladen und dann funktionieren die Controller dafür.
Das
Also
ist schon
manchmal sind halt die
lustig.
Tastenbelegungen dann irgendwie, aber
Ja, gut,
das
aber
ist
das ist
ziemlich
ja.
witzig.
Es ist nervig, aber es ist nicht so wichtig,
Ja,
ne?
kann man ändern, ich meine.
Ja. Ja, das ist schon lustig. Sag mal, weil wir da jetzt jede Folge drüber gesprochen haben, was trinkst du denn gerade, falls du was trinkst?
Wasser, ja. Weil, wie gesagt, ich habe wenig geschlafen und da hilft es viel Wasser zu trinken, würde ich sagen.
Das stimmt, ja. Oder Kaffee, aber du trinkst ja nicht so gerne Kaffee.
Ich vertrage es nicht. Es geht echt nicht. Ich
Ja,
habe
ich
letztens wieder einen
weiß.
Kaffee
Ich weiß.
getrunken. Ich konnte nicht schlafen und habe gezittert.
Ich trinke auch Wasser, weil mein Kaffee schon leer ist. Aber die Kaffeetasse steht noch hier.
Ja, gut, dann hat man ja.
Aber du meintest vorhin, dass du eine Cocktail-Empfehlung hast.
Stimmt, ja, das ist auch was sehr Leckeres. Und Cocktails, ja, sind ja immer was Schönes. Ich muss ihn aber. Ja, ich habe es hier auch gerade vor mir, damit ich da sogar so halbwegs das Rezept vielleicht verraten kann. Den habe ich letztens in einem Restaurant getrunken, wo Cocktails immer viel zu teuer sind. Aber,
Ja, aber ist ja in jedem Restaurant so eigentlich.
ja, aber es hat sich gelohnt. Und zwar ist es der Hurricane. Kennst du den?
Boah, der Name sagt mir was, aber ich, nee,
Ist
ich habe
mit
noch nie getrunken.
Rum, Orangensaft, Maracuja-Sirup. Das ist so, und Ananassaft, das ist so der Hauptgeschmack. Und der Trick an dem Cocktail, würde ich aber sagen, zumindest ob ich ihn getrunken habe, ist, dass man hellen Rum und dunklen Rum oder weißen Rum und dunklen Rum benutzt und Maracuja-Sirup. Und das ist echt richtig geil. Weil so dieser
Okay.
weiße und dunkler Rum, das gibt so eine schöne, schön ausgeglichene Halt, sage ich mal. Und der Maracuja-Sirup gibt so einen richtig coolen Maracuja-Geschmack. Es kommt natürlich darauf an, welchen man hat, aber das war echt sehr geil. Ja, und ich bin ein Rum-Cocktail-Mensch. Das ist so eine Sache. Magst du Wodka-Cocktails?
Boah. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil mir jetzt spontan keiner einfällt, den ich jetzt so hart in Erinnerung habe. Aber alleine die Tatsache, dass ich keinen in Erinnerung habe, der mir jetzt einfällt, den ich so krass mochte, dass ich ihn mir gemerkt habe, sagt, glaube ich, schon
Ja, ich bin jetzt auch nicht
aus, dass ich
so,
sie eher nicht
so
mag.
krass im Cocktail-Game, vor allem weil ich oft dann irgendwelche Sachen selber zusammenmische, ohne dass es ein Rezept ist. Ja, aber ich finde eben, Wodka-Cocktails machen irgendwie keinen Sinn, weil Wodka immer so ein, also auch mittelguter Wodka, einen komischen Geschmack mit reingibt. Das finde ich einfach, ja,
Ja,
weiß ich
ich
nicht.
verstehe, glaube ich, was du
Weil
meinst.
bei.
Aber ich habe generell das Ding, ich trinke halt Mojito oder Caipi. Und das war es eigentlich bei Cocktails mit mir. Also ich kenne viele andere, aber ich trinke sie so selten.
Ja, man muss ja einfach, also ich bin halt einfach im Restaurant oder in der Bar oder es ist so teuer. Unfassbar.
Das ist halt das Ding, es ist halt arschteuer.
Das geht nur in irgendwelchen anderen Ländern,
Und
wo das billig ist.
das stimmt, ja. In Dings da, Spanien zum Beispiel.
Ja, oder Bulgarien,
Also
da war ich
billig
leider.
ist da auch zu viel gesagt, aber in Spanien sind Cocktails schon zahlbar.
In Bulgarien. Also wenn man billig essen und trinken will, ist Bulgarien sehr zu empfehlen. Ich meine, klar, in einigen asiatischen Ländern und irgendwo auf der Welt. Natürlich gibt viele Länder, denen es billig ist. Aber Bulgarien habe ich da sehr cool in Erinnerung, weil wir da am Strand waren und super billige Cocktails gab, die richtig nice waren.
Ich weiß nicht, Hast du mal versucht, Memes zu beschreiben? Kleiner Themenwechsel. Also so quasi jemandem bildlich ein Meme zu beschreiben,
Also jemand,
so dass es
jemand, der
lustig ist.
in der Community drin ist oder so anderen Leuten.
Ja, nee, also schon jemandem, der in der Community drin ist. Ich meine nicht dieses klassische Ding, dass du jemandem, der keinen Plan hat, erklärst, was Memes sind und warum Memes lustig sind, sondern schon jemandem, der Plan hat, aber der sieht halt das Meme nicht.
Ja, ist halt entweder, dass man, also was ich gut kenne, ist ja, dass man auf einen Template eingeht und in irgendeiner
Und dann quasi
Situation
den
eine
Witz
Sache
macht, so,
und
wait, that's illegal oder
ja,
sowas
sowas in der Richtung.
sagt, ja.
Aber ich meine, sonst habe ich, glaube ich, meistens das einfach gezeigt, weil man hat ja oft sein Handy dabei. Nee, das habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht wirklich gemacht. Wieso fragst du?
Weil, Entschuldigung, jetzt war ich gerade abgelenkt, weil ich gerade auf Reddit ein Meme gesehen habe, was ich dir gerne beschreiben würde.
Oh ja.
Und dann würde ich dir gerne noch ein Video beschreiben. Das Meme ist aus dem r/memes, also aus dem normalen Meme-Subreddit, hat aktuell 12.300 Upvotes. Und da ist ein relativ neues Meme-Template, ist so ein mittelaltes Kind, so ich würde sagen so 13, 14 vielleicht, was sich so schnell umdreht im ersten Bild und im zweiten Bild dann jemandem, der hinter der Kamera steht, eine reinhaut. Und oben drüber über den und dabei sagt es im ersten Bild fucking und im zweiten Bild whore. Und oben drüber über den beiden Bildern steht when you realize that gravity is always trying to pull your pants off. Und dann sagt das Kind halt fucking whore und dreht sie. Das fand ich lustig. Du musst lachen.
Nein, ich muss es erst verstehen. Ich bin sehr angestrengt. Warte, kenne ich das Template?
Nee, du kennst das
Okay,
Template
okay,
nicht.
okay. Ja.
Hä, aber du verstehst du nicht, was ich. Hä?
Doch, doch, also ich habe es schon verstanden. Doch, es ist
Okay.
witzig.
Okay. Und das zweite ist, deswegen war ich gerade abgelenkt, aus dem Subreddit Watch People Die Inside, wo jemand an so einem richtig krassen Ort in der Natur halt irgendwie hoch oben über so einem Wasserfall, es sieht ultra geil aus. Es sind so ein Mann und so eine Frau und er holt so einen Ring aus und sie schlägt so die Hände ins Gesicht und er küsst sie kurz und kniet sich dann vor sie hin und dann wirft er den Ring runter aus Versehen. Und das ist so witzig,
Oh nein.
weil sie beide so ultra verstört in die
Oh
Kamera schauen
nein.
danach. Hat aktuell 35.600 Upvotes. Das fand ich sehr gut. Ich glaube, das muss ich gleich mal sharen.
Aber kein Spaß, das ist doch irgendwie, das ist doch eigentlich das Beste, was passieren kann, oder nicht? Also, außer die Leute haben keinen Humor. Dann ist es richtig scheiße. Aber, oder der Ring war verdammt teuer.
Ja, wahrscheinlich beides, so wie
Wahrscheinlich.
die aussehen.
Okay, aber dann ist es wenigstens für alle anderen witzig. Das ist auch. Eigentlich haben dann mehr Leute was davon.
Ja, definitiv. Also 36.500 halt, ne?
Nee, die hatten besonders viel davon, weil die es sogar geupvotet haben. Ich meine.
Ja, stimmt, es hatten ja noch mehr Leute was davon.
Gibst du Upvotes?
Ja, ich gebe Upvotes, aber ich gebe fast nie Downvotes. Ich gebe Downvotes, gebe ich nur, wenn mich irgendein Content richtig nervt.
Ja, ich auch. Aber Upvotes, ja, eigentlich nur, wenn ich Sachen
Upvoten tue
besonders
ich
gut finde.
echt nicht. Ich upvote eigentlich meistens. Also sobald ich es besser als okay finde, upvote ich.
Okay. Ich bin da bei den Extremen. Also wenn ich was extrem schlecht finde, dann downvote ich es. Oder was, wenn ich was extrem, oder nicht extrem, wenn ich was besonders gut finde, dann upvote ich es. Bei YouTube bin ich da
Okay.
eher so, dass ich alles Mögliche like, was ich
Ne,
ansatzweise
bei
gut finde.
YouTube, da bin ich anders. Da upvote ich nur, wenn ich was richtig krass gut finde. Und ich gebe auch nur Daumen runter, wenn ich das richtig krass scheiße finde. Wobei ich mittlerweile gar keinen Daumen runter mehr gebe.
Ja, ich wollte mal, aber das ist jetzt auch schon sehr lang her, aber rausfinden, wie viele Videos man liken kann, weil es gibt tatsächlich ein Maximal 5000 und irgendwie wird es nicht mehr.
Ja, dann weißt du es doch schon.
Ja, eben, das ist schon ein paar Jahre her, deswegen ist es jetzt
Ach
kein
so.
Ziel mehr, aber da habe ich eine Zeit lang mal einfach alles geliked, was ich
Aber ich
geschaut
glaube,
habe.
du kannst doch safe mehr liken. Es kommt nur nicht mehr in diese Playlist, oder?
Also, ja, eben, ich wollte schauen, wie weit das in der Playlist geht.
Ach so, ja.
Also ich kann natürlich noch liken, aber
Ja, es
ja.
ist ja eigentlich auch spannend, weil ja eigentlich auch diese History-Playlist müsste ja auch unendlich lang sein.
Ja, vielleicht nicht.
Also,
Vielleicht nur 5000 Videos.
vielleicht.
Wer weiß. Gibt's, vielleicht ist es generell ein Maximum. Egal für welche, für was bei YouTube. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Das ist, wie gesagt, ein paar Jahre her. Vielleicht haben sie es auch verändert. Ich meine, YouTube verändert sich ja immer weiter ins Negative. Also vielleicht
Ja.
sind es jetzt weniger oder mehr, je nachdem, was negativer ist. Allerdings
Ja, das
ist
stimmt.
YouTube anscheinend eine der wenigen Plattformen, die sich nicht negativ auf die Mental Health von Jugendlichen auswirkt.
Ja,
Hast du auch
insofern
gelesen?
sind sie vielleicht besser als andere Social Medias, aber dass YouTube an sich als Website nicht unbedingt geil ist und dass das vielleicht auch nicht unbedingt daran liegt, dass YouTube so krass edel ist, sondern einfach daran, dass die Art von Content darauf anders ist. Das glaube ich trotzdem.
Ja, durchaus ist es nicht besonders edel von YouTube. Und auch ein Grund, weniger YouTube zu schauen. Nicht unbedingt, weil die Firma komische Sachen macht, sondern weil tatsächlich die Plattform selber irgendwie weniger gut wurde. Also spätestens als die Shorts integriert oder halt dazu kamen, habe ich mir so gedacht, oh Mann, warum denn muss das sein?
Ja, wobei ich, also ich finde die Shorts gar nicht so schlecht. Also ich schaue sie extrem wenig, aber es ist mir letztendlich egal. Was mich an YouTube sehr stark nervt, ist, dass YouTube, also was heißt es nervig? Eigentlich ist es gut für mich, aber was mich überrascht, sagen wir es so, ist, wie schlecht der Algorithmus für mich funktioniert. Weil eigentlich versucht der ja, einem Videos vorzuschlagen, die einen so lange wie möglich auf der Plattform halten. Und das funktioniert für mich so gar nicht. Also wenn ich auf meine YouTube-Homepage gehe, ist es sehr oft so, dass kein einziges Video da mir gefällt. Wenn ich in meine Abos gehe, die ja mittlerweile auch vollkommen selektiert sind, ist es auch oft so, dass mir ausgerechnet die Sachen angezeigt werden, die mir nicht gefallen, wobei ich da sogar noch mir vorstellen kann, dass sie in den Abos absichtlich versuchen, die schlecht zu machen, dass die Leute mehr auf Home gehen und mehr mit dem Algorithmus in die Hände spielen. Aber eben, wie gesagt, auch da funktioniert es für mich nicht. Und nicht mal, wenn ich ein Video geschaut habe, was ich sehr geil fand, und dann da die diese Vorschläge weiter scroll, nicht mal dann sind da oft Sachen drin, die mir gefallen. Also es ist tatsächlich so, dass der YouTube-Algorithmus mir, egal wo ich auf YouTube bin, meistens Sachen vorschlägt, die mich nicht interessieren in dem Moment.
Okay.
Und das sind schon Sachen zu Themen, die mich interessieren, oft. Aber es sind halt genau die Videos zu diesen Themen, die ich mir nicht anschauen will.
Okay, ja,
Und da hat der
interessant.
YouTube-Algorithmus schon so ein Talent für bei mir. Und eigentlich ist der ja genau andersrum geschrieben, was ich schon spannend finde.
Ja, ich habe auch das Gefühl, es wurde eher schlechter als besser. Ich, gerade jetzt in letzter Zeit habe ich auch, ich gehe oft auf YouTube, denke mir so irgendwie, ja, ich mal schauen, ob es irgendwas gibt. Und scroll einmal runter und schließe die Seite wieder mal was anderes, weil es aber nichts gibt. So. Und es
Ja.
liegt tatsächlich nicht unbedingt daran, dass es. Also es liegt tatsächlich daran, dass einfach die Videos, die mich gerade interessiert hätten, nicht angezeigt werden. Obwohl das von Kanälen ist, die ich abonniert habe, die ich regelmäßig schaue, die auch Videos hochgeladen haben. Aber das Video mir dann halt erst irgendwie eine Woche später angezeigt wird oder sowas. Das ist ganz seltsam manchmal. Ja, naja, Probleme im Leben. Das ist schon hart, ne?
Schon, ja. Ich versuche ja gerade meine YouTube Dings der History runter zu scrollen und ich komme tatsächlich nur so weit, dass ich Videos sehe, die ich vor ungefähr einem halben Jahr angeschaut habe, obwohl ich schon ewig weit unten bin. Also ich konsumiere schon sehr viel YouTube, wobei ich eigentlich gar nicht so viel Zeit darauf verbringe. Ich würde mal sagen, also natürlich viel Zeit, aber verhältnismäßig nicht. Ich glaube, ich verbringe im Schnitt am Tag so eine halbe Stunde auf YouTube. Nur, dass es halt nicht jeden Tag eine halbe Stunde ist, sondern manchmal länger und manchmal weniger. Aber meistens schaue ich halt, auch wenn ich ein Video schaue, lange Videos. Also wenige lange, anstatt viele kurze. Und ich klicke nicht planlos durch, sondern ich weiß genau, was ich schauen will. So benutze ich meistens YouTube. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Algorithmus nicht so gut klarkommt mit meinen Sachen. Aber ich weiß es nicht.
Ja, gut, ich schaue schon auch viele oder oft kurze Videos. Wenn ich hier gerade durch meine Videos, die ich mag, durchscroll, die tatsächlich nur bei 5000 sind. Oder
Ah,
das heißt
interessant.
nur, aber es geht tatsächlich nicht höher. Aber es oben sind, also die unten werden dann wieder weggelöscht. Weil oben
Ja,
sind
das ist spannend.
die neuesten, die ich noch geliked habe, und unten werden sie wieder weggelöscht. Ich habe ein Video von Intexa gesehen. Kennst du ja, oder?
Von wem?
Intexa. Das
Nee.
ist, glaube ich, ein Portugiese, der baut Raketen und also Triebwerke und Sachen. Aber der will alles immer 3D drucken. Und es ist halt eine scheiß Idee grundsätzlich, weil 3D-Drucker prinzipiell erstmal mit Plastik arbeiten, was keine hohen Temperaturen aushält. Das ist so ein bisschen der Joke von dem Kanal. Und
Okay.
der hat inzwischen schon halt so gescheite Resin-Drucker und was auch immer und also die auch mit Keramik drucken können, dass man dann danach härtet, aushärten lässt. Und das ist besser, funktioniert aber eigentlich auch absolut gar nicht. Er zeigt aber in seinen Videos halt immer relativ informativ, wie Raketen, Triebwerke und verschiedene Treibstoffe funktionieren und probiert halt immer aus. Und gestaltet die Videos ziemlich informativ und lustig. Und hat da unter anderem ein Video, das ist sogar das letzte Video von ihm. Ja, das ist das letzte Video von ihm, wo er einen Teil von den Videos auf Nozzles eingeht, beziehungsweise ja, wie man halt aus einer Bombe eine Rakete baut. Weil er das so ganz schön daran auffängt, so der Unterschied zwischen einer Bombe und einer Rakete ist eine Nozzle, also ein Mist, deutsche Begriffe. Was ist eine Nozzle auf Deutsch?
Nen Dings da. Ja, scheiße,
Das, wo halt das Gas
ich hatte das
rauskommt.
Wort gerade, ich hatte das Wort gerade. Ja, das, wo das Gas rauskommt,
Ja.
aber ich hatte gerade das Wort
Ich
auch.
glaube, das kann man auf Deutsch auch so sagen. Wir gehen mal davon aus, dass es alle verstehen.
Ja, aber
Und
es gibt auch ein Wort.
ja, es gibt
Egal.
sicher ein Wort dafür. Auf jeden Fall sind Nozzles tatsächlich ziemlich cool, weil das eine echt interessante Wissenschaft für sich ist, Raketentriebwerke zu bauen. So grundsätzlich ist ja die Idee davon, Gewicht oder halt Masse so schnell wie möglich nach hinten zu beschleunigen und hinten rauszuschießen, damit sich die Rakete nach vorne bewegt. Das ist ja so diese Raketengrundgleichung, von der man vielleicht schon mal gehört hat. Und das ist tatsächlich auch zum Teil das Thema, was ich heute ansprechen will. Und das Thema, was ich nämlich heute mitgebracht habe, ist, wie kommt man ins Weltall? Und so ein bisschen die lustige Variante davon, welche
Das ist ein
Möglichkeiten.
großes Thema.
Das ist ein großes Thema. Und so ein bisschen lustige Variante davon, welche Wege gibt es denn ins All zu kommen? Und das ist natürlich die erste Idee, eine Rakete ins All zu schießen, weil man das kennt. Und das ist auch so nicht mal so ganz die erste Idee, weil man natürlich auch die Möglichkeit hat, mit Ballonen relativ weit hoch zu fliegen. Aber damit ist man natürlich nicht, ich sage mal, stabil im Weltall, also in einem Orbit. Weil das ist natürlich der nächste Punkt. Will man ins Weltall kommen oder will man in einen Orbit kommen? Das bedeutet, will man erstmal so ungefähr in 100 Kilometer Höhe kommen oder will man aus der Atmosphäre raus und dann um die Erde stabil kreisen, wo man erstmal nicht mehr runterfällt? Und das ist gar nicht so einfach, weil man dafür vor allem sehr viel Geschwindigkeit braucht. Das ist nämlich so ein bisschen eine Täuschung, die man hat, wenn man über Raketen und Raumfahrt redet, dass es gar nicht so, also erstmal in großen Anführungszeichen, gar nicht so schwierig ist, aus der Atmosphäre rauszufliegen. Es ist natürlich sehr schwierig und ziemliches Problem bei der Raumfahrt, die Atmosphäre. Aber man braucht vor allem sehr, sehr, sehr viel Geschwindigkeit, um in einen stabilen Orbit reinzukommen. Und wie man jetzt diese Geschwindigkeit bekommt, das geht natürlich auf, oder erstmal auf verschiedene Wege, unter anderem aber eben mit Raketen. Das ist so ein bisschen das, was man als erstes im Kopf hat. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Zu denen kommen wir dann später. Weil Raketen sind auch gar nicht so intuitiv, wie man erstmal sagen würde, ja, man hat halt irgendwie ein Triebwerk und schießt die Rakete hoch, sondern grundsätzlich mal in verschiedene Stufen aufgeteilt. Das sieht man ja oder kennt man ja, dass eine Rakete nach dem Start sich trennt und dann eine zweite Stufe mit einem eigenen Triebwerk dann weiterfliegt und die erste Stufe normalerweise ins Meer runterfliegt. Oder was man inzwischen vielleicht auch von SpaceX vor allem kennt, aber auch von anderen, dass diese erste Stufe wieder zurückfliegt und aufgefangen wird. Oder eben wie bei SpaceX landet. Und der Vorteil, diese mehrstufigen Raketen zu haben, ist natürlich, dass man nicht das ganze Gewicht von der Rakete ins Weltall bringen muss. Das bedeutet, um das Gewicht zu beschleunigen, braucht man ja mehr Treibstoff. Und wenn man in der Rakete mehr Treibstoff hat, dann hat man ja wieder mehr Gewicht, dann braucht man wieder extra Treibstoff, um diesen extra Treibstoff hochzufliegen und so weiter. Und das ist ein Teufelskreis, der ja zu Raketen führt, die einfach unfassbar groß sind. Und tatsächlich auch der Grund ist, warum Raketen überhaupt meistens, zumindest früher, sehr groß waren oder sind. Weil man eben da so diesen Sweet Spot finden möchte. Und dieser Sweet Spot eben bei, je nachdem, welchen Anwendungen, doch bei einer ziemlich großen Rakete ist. Weil man natürlich eine gewisse Menge Treibstoff braucht, grundsätzlich überhaupt mal so weit hochzufliegen. Und da ist jetzt aber auch der Unterschied bei diesen mehrstufigen Raketen, dass nicht nur das Gewicht was ausmacht, sondern auch die Triebwerke unterschiedlich sind. Und das fällt einem vielleicht auf, wenn man ja so Videos von Starts schon mal gesehen hat. Aber warum das so ist, finde ich sehr unintuitiv, beziehungsweise auch ziemlich spannend. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es grundsätzlich mit dem Druck zusammenhängt. Wenn man jetzt auf der Erde startet und hier unten losfliegt, dann startet man ja bei ungefähr einer Atmosphäre. Und umso höher man fliegt, umso mehr nimmt ja aber der Druck ab, also der Luftdruck, der außen gegen den Exhaust drückt, also gegen die Gase, die hinten aus der Rakete rauskommen. Und je nachdem, wie stark dieser Druck jetzt außen dagegen drückt, ist ja dieser Strom an Gas, der hinten rauskommt, gerichtet, also gerade von der Rakete nach hinten gerichtet. Oder aber der verteilt sich nach außen, weil zu wenig Luftdruck da ist und diese Gase, die hinten rauskommen, einen höheren Druck haben als die Luft ringsherum und deswegen so ein Kegel formen und in alle Richtungen wegfliegen, grob gesagt. Oder aber der Druck von den Gasen, die hinten rauskommen, ist zu gering und der Luftdruck ist zu groß, was dann bedeuten würde, dass das hinten zusammengedrückt werden würde, was auch wieder nicht gut wäre, weil man möchte, dass das Gas natürlich gerade hinten rausfliegt, weil die Rakete wird ja in die Richtung beschleunigt, in die das Gas rausfliegt. Das bedeutet, wenn das Gas hinten möglichst gerade rausfliegt, oder die Masse, dann fliegt die Rakete oder kriegt die Rakete auch am meisten Beschleunigung nach vorne. Und deswegen hat man da auch eben verschiedene Triebwerke, also Sea-Level Optimized und Vacuum Optimized, Nozzles oder Triebwerke, nennt man das meistens, weil das oder der Unterschied eben vor allem in der Nozzle ist, also in dem, ich weiß jetzt nicht, ob ich das auf Deutsch, ich gucke das einfach kurz nach. Da wir vielleicht den deutschen Begriff haben. Düse kann man es einfach nennen. Ja, das ist, glaube ich, nicht so ganz der Begriff, wo bei Raketen benutzt wird, bin mir nicht ganz sicher. Aber da kann man sich auf jeden Fall was unter vorstellen. Die Düse, bei der das rauskommt, kann man Nozzle eben auf Englisch nennen. Beziehungsweise wird das überall Nozzle genannt. Und der Unterschied ist im Grunde genommen, dass man den Druck eben regulieren will, den das Gas hat, wenn es rauskommt. Oder beziehungsweise, dass das Gas bei dem richtigen Druck rauskommt. Weil man in den verschiedenen Bereichen von dem Triebwerk verschiedenen Druck hat. Also es gibt ja erstmal den, Mist, ich hätte vielleicht die deutschen Begriffe nachschauen sollen, merke ich gerade, aber Combustion Chamber, weiß man das?
Mischkammer halt, wie heißt denn das?
Hubraum.
Ja, mir fällt es auch nicht ein auf Deutsch, aber
Ja, ich weiß nicht. So Sachen sind halt immer auf Englisch. Dann macht es ja auch mehr Sinn, das einfach auf Englisch zu sehen. Also im Combustion
Ja, das
Chamber
stimmt.
mischt sich der Treibstoff und der Oxidizer. Okay, wenn man alle Begriffe auf Englisch nimmt, dann bleiben wir alle auf Englisch. Mischt sich zusammen und wird dann eben angezündet und expandiert. Das bedeutet, da ist erstmal, wo das Triebwerk eigentlich brennt und die Temperatur extrem hoch ist und auch der Druck relativ groß ist. Und dann wird das Ganze aber ein bisschen kleiner und kommt dann zu einem Punkt in dem Triebwerk, wo man nur in Anführungszeichen Schallgeschwindigkeit hat. Also die Gase bewegen sich dann nur mit Schallgeschwindigkeit. Und es geht tatsächlich nicht schneller, weil wenn man dann zu schnell wird, hätte man zu hohen Druck und das ist aus Gründen gefährlich für das Triebwerk, weil es dann kaputt gehen kann. Und erst dahinter, also in dieser Nozzle, also dem, was man bei Raketen sieht, als Düse, dieser ja, Bienenwaben geförmter Metall, Teil, wo eben die Gase rauskommen. Erst in dem Teil wird das Gas richtig beschleunigt, weil am Anfang von dieser Nozzle hat das Gas eben einen besonders hohen Druck, aber keine besonders große Geschwindigkeit. Und wenn jetzt diese Nozzle eben dem Gas mehr Raum gibt, dann kann das expandieren, also der Druck drückt das Gas auseinander und dadurch wird es schneller, weil es eben nach unten beschleunigt wird. Und an dem Punkt, an dem das Gas austritt, also aus der Nozzle rauskommt, hat es eben die größte Geschwindigkeit, aber gleichzeitig auch den möglichst gleichen Druck zu der Luft, die eben außen dran ist, weil man sonst das Problem hat, dass das Gas eben weiter expandiert und dadurch das Triebwerk weniger effizient wird oder eben nach innen gedrückt wird und dadurch weniger effizient ist. Und das wird eben bei Raketen angewandt, indem man sagt, okay, wir haben eine erste Stufe, die erstmal in der Atmosphäre fliegt und mehr oder weniger dafür optimiert ist. Eben aber das ist das Problem, man bewegt sich ja ziemlich schnell durch die Atmosphäre. Das heißt, am Anfang ist es eher in die eine Richtung falsch, dass der Außendruck zu groß ist. Und am Ende ist es eher in die andere Richtung falsch, also dass der Außendruck zu niedrig ist. Und dann bei der zweiten Stufe, und das fällt einem auch auf, sind die Nozzles oft viel oder eigentlich immer viel, viel größer. Wenn man da mal einen Vergleich sieht, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Unterschied, weil im Weltall man ja gar keinen Druck hat, beziehungsweise wenn man noch ein bisschen Atmosphäre hat, der Druck sehr, sehr gering ist, der Außendruck. Und dadurch die Nozzle im Prinzip, umso größer die ist, umso besser ist es eigentlich, weil man das Gas immer oder ja, das Gas immer gerichteter bekommt, umso größer die Nozzle ist und es nur nach hinten rausfliegt und nicht in alle Richtungen. Genau, und das ist bei Raketen, die natürlich die im Moment beliebteste Variante ist, ins Weltall zu fliegen und auch die einzige, die wirklich funktioniert. Und ja, deswegen auch die wichtigste natürlich, aber eigentlich auch eine, die deutlich komplizierter ist, als man vielleicht denkt, was ich hoffentlich an dem einen kleinen Beispiel klarer machen konnte. Es gibt aber, wie gesagt, noch andere und zu denen kommen wir jetzt und auf die werde ich ja auch ein bisschen weniger schauen, aber eben durchgehen und zwar von Flugzeugen. Und das macht Virgin Galactic zum Beispiel, von denen hat man ge vielleicht gehört, weil die dieses Jahr es zum ersten Mal geschafft haben, von einem Flugzeug aus eine Rakete zu starten, die es dann in den Orbit geschafft hat. Der Vorteil davon ist jetzt, dass man die Atmosphäre mehr oder weniger umgeht, weil ein Flugzeug, was hochfliegt, den niedrigen oder den unteren Teil der Atmosphäre schon mal überwunden hat, der natürlich am meisten Widerstand hat. Weil wenn man darin fliegt, eine Rakete, die gerade hochfliegt, halt viel Luftwiderstand hat. Und das Flugzeug hat auf der Erde tatsächlich den Vorteil, dass man da den Auftrieb nutzen kann in der Luft, um schon mal hochzufliegen und dann mit dem Flugzeug, mit der Rakete erst von dem Flugzeug aus zu starten und dann in Orbit zu kommen. Das ist allerdings im Moment vor allem für kleine Lasten möglich Und ich habe zwar da die Mathematik nicht gesehen, aber ich bin mal gespannt, ob es da Möglichkeiten gibt, das noch für wirklich große Lasten auch realistisch zu gestalten, weil man die ja dann mit dem Flugzeug auch mittragen müsste. Was natürlich möglich ist, aber noch in Zukunft steht. Dann kommen wir zu einer ja, witzigen Variante, die aber tatsächlich schon real an, also umgesetzt ist, beziehungsweise es Prototypen gibt, die zwar noch nicht ganz funktionieren, aber relativ vielversprechend sind, und zwar ein Katapult. Also
Ein Trebuchet.
eine Art Trebuchet, naja, wobei nicht ein Trebuchet, sondern tatsächlich eher eine Art Katapult. Und zwar ein hat man eine rotierende Achse, an der eben ein Projektil dran ist, was man ins Weltall schießen möchte. Und anstatt jetzt mit einem Triebwerk bei null Geschwindigkeit zu starten und dann mit dem Triebwerk das Projekt, also die Rakete zu beschleunigen, hat man das Projektil eben in einer Vakuumkammer drin und rotiert das Ganze und fügt dem so immer mehr kinetische Energie zu und speichert die kinetische Energie in dem Projektil und lässt es dann im richtigen Moment los, um es dann aus dieser Kammer gleich mit orbitaler Geschwindigkeit, beziehungsweise sogar ein bisschen mehr, damit es ja noch, weil es ja noch abgebremst wird, in den Orbit hochzuschießen. Das Problem für Menschen ist wahrscheinlich klar.
Ja.
Weil wer schon mal auf einem besonders schnellen Karussell saß und einem dort schwindelig wurde, der kann sich denken, dass wenn man so mit mehreren tausend Umdrehungen pro Sekunde oder ich weiß nicht genau, wie schnell sich das dreht, aber sicher so schnell, sich dreht, da kann man sich sicher vorstellen, dass es für Menschen untauglich ist. Allerdings für kleinere Satelliten eine
Für kleinere
vielleicht.
Menschen
Für
nicht.
kleinere Menschen oder kleinere Satelliten ist es vielleicht eine sehr realistische Möglichkeit, die sehr schnell und vor allem billig, weil man das ja mit Strom betreiben kann, ins Weltall zu schießen. Das technische Problem, weil warum gibt es das noch nicht? Es gibt eben Prototypen, nur technisch ist gerade das Problem daran, dass man, wenn man das Projektil ja abtrennt, diese Zentrifuge wuchten muss. Also sie muss ja gewuchtet sein. Das bedeutet, wenn man, mir ist vorher eine gute Analogie eingefallen, wenn man sich jetzt mit so zwei Personen umeinander rumdrehen und sich so an den Händen halten, wie man das vielleicht oder auch mit Kindern oft macht. Oder ja, genau, wenn man jetzt so ein Kind in der Hand hält und es um einen rumkreist und dann loslässt, dann fliegt ja das Kind weg. Das ist ja irgendwie ganz witzig. Ich weiß nicht, das hat man mit Eltern sicher irgendwann mal gemacht. Und dann fliegt man das Kind ja weg, aber die Eltern müssen ja auch noch dann wieder ihre Balance finden, weil das Kind ja
Ja.
immer das Gegengewicht war. Und das ist im Moment das Problem, dass wenn man jetzt so einen Körper rotiert und dieses Projektil dann abtrennt und losschießt, dass man ja dann dieses Gewicht irgendwie ausgleichen muss und dieses ganze Teil ja nicht einfach auseinanderfliegen kann. Das ist eine Möglichkeit, die genauso wie die nächste, aber ganz interessant werden könnte, wenn man eben nicht über die Erde redet. Weil, und da ist auch das nächste ja, eher interessant, man ja auch möglicherweise von anderen Körpern wieder oder auch Planeten eben starten möchte, also Planeten zum Beispiel dem Mars oder natürlich dem Mond. Und dort ist zum einen ein gutes Stück einfacher ist, weil der Mars und der Mond beide ein gutes Stück kleiner sind als die Erde, vor allem der Mond, und man dadurch viel weniger Energie braucht, um in den Orbit zu kommen. Und auch die Atmosphäre beim Mond überhaupt nicht vorhanden ist und beim Mars sehr dünn ist. Und man dadurch viel weniger Widerstand hat in der Atmosphäre. Und gerade sowas wie dieses Katapult dort viel realistischer sind als auf der Erde und vielleicht irgendwann mal Anwendung finden könnten. Genauso wie die Railgun. Weil, warum schießt man nicht einfach wirklich direkt jemanden ins Weltall und macht das jetzt nicht mit einer Explosion wie bei einem Gewehr oder sowas, sondern natürlich schon mit einer Beschleunigung über eine gewisse Strecke. Aber das Ganze eben mit Strom, weil Raketen brauchen viel Treibstoff, Der kostet verhältnismäßig zu der Rakete natürlich gar nichts, aber doch einiges. Und ist auch ja eine Ressource, die man auf der Erde hat, aber auf anderen Planeten ist es vielleicht einfacher, zum Beispiel Strom herzustellen. Und dann ist eine Railgun ja eine ganz interessante Möglichkeit. Prinzip ist auch wieder relativ simpel. Man schießt ein Projektil, oder man beschleunigt ein Projektil über eine gewisse Strecke mit Strom auf sehr hohe Geschwindigkeiten und schießt dieses dann direkt in den Orbit. Man hat da bei einer Railgun natürlich auch wieder das Problem, dass Menschen diese Beschleunigung natürlich nicht ganz aushalten können, außer man würde diese Railguns, keine Ahnung, wie viele 100 Kilometer, ich habe da ein Video angeschaut, wo es jemand berechnet hat, 100 Kilometer lang bauen, was wiederum ein bisschen unrealistisch wäre. Aber gleiches Spiel auf Mond und Mars ist es für Menschen wahrscheinlich auch schwierig bis unmöglich, aber eine sehr interessante Möglichkeit. Was für Menschen sehr möglich ist, wäre allerdings ganz relax in einen Aufzug zu steigen und dann ins Weltall hoch zu, nicht zu gleiten, sondern hoch zu aufzugen,
Aufzug.
hochzufahren, ist eben der Aufzug. Und dieses Prinzip, ins Weltall zu kommen, ist schon älter und auch nicht besonders abwegig. Wo man sich vielleicht auch fragen kann, ja, warum gibt es das noch nicht? Und da ist zum einen das Kabel, beziehungsweise das Seil, an dem dieser Aufzug hochfährt, was ja, wo man wahrscheinlich relativ schnell drauf kommt. Allerdings gibt es auch noch Probleme, auf die man vielleicht, oder die vielleicht ganz interessant sind an dieser Möglichkeit. Und zwar ist bei dem Kabel nicht nur das Problem, dass es erstmal ewig lang sein muss, und zwar 40 Kilometer lang, sondern auch das Gewicht von dem, oder etwa 40 Kilometer lang, sondern 400 Kilometer, 40.000 Kilometer lang, 40 Kilometer aber auch, 40.000 Kilometer lang, sondern auch das Gewicht eben von diesem ewig langen Kabel. Und warum muss es so lang sein? Ein Weltraumaufzug klingt erstmal so, als könnte man jetzt irgendwie von der ISS einfach ein Seil runterhängen und dann daran hochfahren. Das wäre grundsätzlich auch eine coole Möglichkeit. Das Problem ist nur, dieses Seil, was von der ISS runterhängen würde, wäre dann nicht an einem Punkt auf der Erde, sondern würde sich ja total schnell irgendwie rumbewegen, beziehungsweise in der Atmosphäre sich rum, auf der Atmosphäre draufhängen wahrscheinlich, weil die ISS sich ja ganz schnell um die Erde dreht. Das heißt, diese Station, an der dieses Kabel hängt, müsste ja mit sich, also müsste immer genau an einem Punkt über der Erde sein und sich mit diesem Punkt um die Erde rumdrehen. Und den Punkt nennt man geostationären Orbit. An dem sind zum Beispiel Geopositioning-Satelliten. Ich glaube, davon hatten wir es schon mal irgendwann. Und diese Station oder dieser geostationäre Orbit ist aber leider bei, ich glaube, es sind 36.000 Kilometer. Und diese Station müsste aber noch ein bisschen weiter weg sein, also ungefähr 40.000 Kilometer. Und daran denkt man nicht unbedingt bei so einem Weltraumaufzug, dass man ja nicht einfach ein Seil im Weltraum haben könnte, sondern diese Station, dieses Gegenstück, viel weiter weg als einfach Weltraum sein müsste. Man wäre natürlich dann auch gleich im geostationären Orbit. Aber ja, 40.000 Kilometer ist natürlich krass. Abgesehen davon ist das Verhalten von so einem Seil ziemlich komplex. Und es gibt gerade im Moment Forschung dazu, wie sich Seile im Weltall verhalten. Und das ist ziemlich interessant, weil, ja, ich hatte vorhin ein einfaches Beispiel, an dem man es sich ganz gut vorstellen kann. Wenn jetzt, ja doch, ich glaube, was ich vor dem Kopf hatte, war, wenn man von dem geostationären Orbit ein Seil runterlässt, weil das wäre so ein bisschen die Idee, man fliegt das Seil hin und lässt dann von dort das Seil wie Richtung Erde wieder runter. Dann bewegt man sich ja an diesem geostationären Orbit erstmal relativ schnell. Und umso weiter das Seil runtergeht, umso mehr müsste es sich ja trotzdem abbremsen. und langsamer sein, bis man ja dann auf der Erde eine ganz andere Rotationsgeschwindigkeit hätte als bei diesem geostationären Orbit. Das heißt, diese Zentrifugalkräfte, die an den ganzen verschiedenen Punkten im Seil auftreten, sind auch gar nicht so einfach zu lösen. Das bedeutet, die Idee mit dem Weltraumaufzug klingt irgendwie einfach und man forscht auch daran. Und ich hatte eine Zeit lang so ein bisschen das Gefühl, das wird es jetzt endlich mal bald geben. Aber das ist, glaube ich, auch eine Sache, die vielleicht eher in die Liste von witzigen Wegen gehört, ins All zu kommen und vielleicht mal irgendwann angewandt wird.
Aber ich dachte, das Hauptproblem ist ein Material für das Seil.
Achso, ja, stimmt. Eben die Kabellänge, das hatte ich noch nicht ganz gesagt. Ja, die Kabellänge, da ist natürlich das Problem des Material. Überhaupt diese Menge an Material zu handhaben und dann ein Kabel, was genug dünn ist, damit man es so lang machen kann, dass es nicht unter dem eigenen Gewicht auseinanderreißt. Und gleichzeitig aber stabil genug ist, dass es so lang hält. Ja, genau, das ist auch ein Problem. Ja, aber ich habe das nämlich auch gedacht, dass nur in Anführungszeichen nur das Kabel das Problem wäre. Und das stimmt zwar zu einem gewissen Grad, aber selbst wenn man Material hätte, wäre es immer noch unfassbar schwierig, das umzusetzen.
Ja.
Weil,
ja, schade eigentlich.
Ja, weil eben die Zentrifugalkräfte auch so heftig wären, die das Seil auch wieder wegziehen, also die Erdseite von dem Seil, dass auch die Station, die man auf der Erde bauen müsste, wie die verankert sein müsste und so weiter, das wäre alles ziemlich heftig und nicht ganz so einfach, wie ich das mir lange Zeit gedacht habe.
Es gibt doch dieses Ding, gibt es nicht. Man kann, wenn man so einen großen Ball ins Wasser wirft zum Beispiel, dann ist es ja immer witzig, man kann ihn ja relativ einfach hochheben bis zur Wasseroberfläche und da wird es dann auf einmal richtig schwer. Ja, eigentlich könnte man ja einfach einen riesen Ball unten an das Seil knoten und ins Wasser werfen. Und dann hätte man eine coole Verankerung.
Ja gut, aber dann müsstest du ja das Seil immer noch an dem Ball verankern, dann hättest du halt das Problem verlagert.
Ja, natürlich hätte ich dann das Problem nur verlagert, logisch.
Ist ja nicht
gelöst. Ist mir dann auch aufgefallen, nachdem ich die Idee hatte.
Und man hätte dann viel mehr Probleme, weil warum soll man mit dem scheiß Ball dann im Wasser? Das einzige, oder er kann sich bewegen, das ist ein Vorteil. Das muss nicht immer am gleichen Ort sein.
Und man könnte ja eigentlich einfach einen riesen Knoten unten der Seil machen und den ins Wasser werfen. Dann hätte man die Verankerung gelöst, immerhin.
Ja, das glaube ich nur falsch.
Aber ja.
Ja, und genau,
es gibt noch
eine weitere Möchtigkeit, bei der man auch ein Seil braucht.
Oh, echt noch eine?
Ja.
Krass, okay.
Sogar noch zwei.
Okay.
Und zwar den Skyhook. Kennst du es?
Ah, stimmt. Ja, ja, den kenne ich.
Skyhook ist auch eine schöne
der
Sache.
Ist super.
Da braucht man ein kürzeres Seil für. Gut. Die Idee davon ist, dass man eine Station oder eine besonders schwere Station im Weltraum hat, die Satelliten oder Ladung, die eben nicht ganz in Orbit fliegen, sondern im Prinzip nur aus der Atmosphäre rausfliegen. Oder halt, ich muss nicht mal ganz aus der Atmosphäre rausfliegen, sondern eben zu diesem Haken, der von dieser Station runter, also um diese Station rotiert und dann das Projektil einfängt und dann in den Orbit beschleunigt mit der, also und die Energie kommt dahin, dass diese Station abgebremst wird. Also wo gibt es da so eine Analogie für? Man kann sich das so vorstellen, wenn man jetzt mit seinem Arm im Kreis rumschwingt und einen Ball oder sowas wegwirft, dann kommt ja die Energie, die man in den Ball reinsteckt, aus dem eigenen Arm, beziehungsweise der eigene Arm wird ja durch das Gewicht von dem Ball abgebremst und man beschleunigt natürlich trotzdem durch die Muskelkraft, aber
das kann man ganz gut sich, wenn man einen Ball wegwirft, dann geht es ja relativ gut. Wenn man aber dieselbe Bewegung mit derselben Kraft ohne Ball ausführt, dann tut es so ein bisschen weh im Arm, weil es viel härter zieht. Und das liegt natürlich daran, dass man die Energie nicht an den Ball weitergibt.
Oder wenn der Ball fest ist, also zum Beispiel einfach eine Wand und man dann versucht, die Wand wegzuwürfen, dann drückt man sich ja selber weg. Zu
Ja,
das
das
gegen dem
stimmt.
Beispiel. Auf jeden Fall würde eben
Oder
die.
man wirft die Wand weg. Das
Oder
kann
man
man
wirft die
natürlich nie
Wand weg, das
abschließend
muss mal krass
sagen.
sein. Die Station könnte das aber, weil das wäre eine ziemlich schwere Station und die
Der
könnte.
Mond zum Beispiel, wobei der ist vielleicht ein
Ja,
bisschen
der
zu
ist.
groß, aber
Ja.
ich glaube, in einem Kurzgesagt-Video haben sie gesagt, dass das eine Möglichkeit wäre.
Also beim Mond wäre das eine coole Möglichkeit, auch um vom Mond eben
Ja,
Sachen wegzuholen, weil der
genau.
keine Atmosphäre hat.
Ja, das auch.
Das ist da auch ein Vorteil. Genau, und wenn man jetzt die Ladung hat, der Vorteil davon ist, dass man viel Zeit hat, um danach diese Station, die ein bisschen Energie verloren hat, wieder zurück auf den eigentlichen Orbit zu bringen. Und man das zum Beispiel mit Ionentriebwerken machen können, die halt einfach im Weltall sehr effizient sind, aber halt langsam sind und mit Strom betrieben werden können von der Sonne, was billig, also oder nicht billig, sondern was man halt zur Verfügung hat.
Aber nicht nur mit Strom, ne? Die brauchen ja auch Verbrennungsmaterial, so wie ich das verstanden habe.
Ja, also so die Science-Fiction-Variante ist nur mit Strom und das wäre halt ein bisschen langsam und die realistische Variante ist also mit no normalen Triebwerken,
Nee,
Verbrennungstriebwerken.
aber auch Ionentriebwerke brauchen doch einen Brennstoff.
Ja, klar, also nicht ein Brennstoff, der wird halt nicht verbrannt.
Ja, der wird nicht verbrannt, aber er wird trotzdem weniger. Also
Genau,
sie
man
laufen ja
braucht
nicht unendlich
Materie,
lang.
ja. Nur der Vorteil eben, oder ja, das wäre anders. Oh, Ionentriebwerke, das ist auch ein cooles Thema von der Folge.
Eigentlich schon, ja.
Auf jeden Fall, ja, weil das kennt man vielleicht nicht unbedingt, aber es ist eigentlich sehr wichtig in der Raumfahrt. Auf jeden Fall könnte man das eben relativ über einen längeren Zeitraum relativ billig und einfach die Situation wieder hoch transportieren und so energieeffizient Sachen in Orbit bringen. Und dann da ist eben auch wieder das Ding, dass es im Moment halt nicht ganz realistisch ist, weil man die Infrastruktur einfach nicht gebaut bekommt, weil gerade zum Beispiel Seile, wie sie sich im Weltall verhalten und bei solchen Kräften einfach noch nicht entwickelt sind, wenn es überhaupt in naher Zukunft geht. Aber es vielleicht auch eben für den Mond oder andere Orte ganz interessant wäre. Und dann gibt es noch die siebte Möglichkeit, und das ist natürlich die beste, ein Turm.
Das ist ja im Prinzip ein Weltraumaufzug.
Ja, es ist quasi ein Weltraumaufzug und eben deswegen habe ich es auch selber einfach noch hingeschrieben. Es gibt aber, glaube ich, auch ein Vsauce-Video dazu, wem das was sagt und wen es interessiert. Und das klingt zwar sehr blöd, ist ja aber eigentlich ganz cool und das Problem daran ist auch, dass man ja dann nicht im Orbit wäre, sondern nur im Weltraum und dann von dem Turm ja auch noch, wie gesagt, sehr viel Geschwindigkeit bräuchte, um in einen richtigen Orbit
Ja,
zu
man
kommen.
bräuchte letztendlich ja einen sehr hohen Berg. Also dieser Turm müsste ja auch ein hoher Berg sein. Ich weiß nicht, wie breit der sein müsste, damit er hoch genug sein kann, aber wahrscheinlich relativ breit.
Also, ja. Wenn er wieder bis in geostationären Orbit reichen würde, dann wäre es schon wieder, dann wäre man sogar schon im Orbit.
Ja, aber wie hoch ist der geostationäre Orbit?
Ja, eben
Schon
40,
ziemlich hoch.
also so knapp 40.000 Kilometer.
Ja, das ist schon viel. Das sind so 5 Mount Everests.
Nee, 40.000 Kilometer.
Oh.
Das
Hä,
eben.
doch.
Nein, der ist nur.
Ja, sind 50 Mount Everests.
Ja.
Mist.
Das ist eben das, was ich vorher meinte mit dem Weltraumaufzug. Das täuscht, wie weit das ist.
Schon blöd.
Ja, eben, wegen, und ein Turm ist natürlich Quatsch wegen dem Material. Also, ich weiß gar nicht, wie viel Material, einfach nur so an Masse man in so einen Turm überhaupt reinstecken müssen. Das ist so allen Beton, den die Menschheit überhaupt produzieren könnte, über keine Ahnung, wie viele Jahre da reinstecken.
Hat einen Grund, dass es noch nicht existiert, ne?
Ja, wäre aber natürlich auch eine witzige Möglichkeit. Es wird auch auf anderen
Wäre schon
Planeten
ziemlich lustig,
oder
ja.
Himmelskörpern nicht passieren.
Wäre aber wahrscheinlich ziemlich hässlich.
Ja, würde sich ja ein bisschen komisch aussehen.
Würden sich safe Leute drüber beschweren.
Ja, ich meine, versuch mal ein Windrad zu bauen.
Ja, daran habe ich gerade gedacht.
Ja.
Und Windräder könnte man jetzt behaupten, sind akut noch sinnvollere Bauten als ein Turm ins Weltall.
Ja, durchaus, durchaus. Windräder sind eine coole Sache. Ja, ich hätte ja Bock, Windräder zu bauen.
Ja, das wäre schon cool.
Also was heißt Windräder zu bauen, sondern irgendwie so, weißt, es gibt auch so Bürgersachen, wo ein Ort sich zusammentut und halt natürlich noch mit irgendeiner Firma oder sowas Geld zusammenbringt, um Windrad zu bauen. Und dann kriegen natürlich auch alle Leute entsprechend die Einnahmen von dem Strom, den man verkauft. Das gibt's ja so. Das ist so ein bisschen das Pendant zu den Leuten, die sich als Bürger zusammentun, um Windräder zu verhindern.
Ja, nur etwas schönere Ponder
Ja,
vielleicht.
auf jeden Fall. Und das ist eigentlich schon cool, weil ich habe das jetzt nie durchgerechnet, aber es muss sich doch eigentlich lohnen. Früher
Ich
oder
weiß nicht,
später.
aber es lohnt sich wahrscheinlich vor allem deswegen, weil du dann Windrad hast und ja auch selber Strom hast. Also klar, du hast nicht
Ja,
direkt den Strom aus dem Windrad,
natürlich.
aber das, was du einspeist, kannst du ja wieder rausbekommen aus dem Stromnetz. So funktioniert das Strom ja sowieso. Und das heißt, du könntest quasi kostenlos Strom haben. Und das ist ja auch schon ein Kostenfaktor.
Ja, ich weiß
Ein
nicht,
relativ großer.
wie lange das brauchen würde, bis man als Privatmensch.
Ja, als Privatperson, ich weiß nicht, also so lange kann es nicht brauchen, weil Windräder sich ja schon lohnen, scheinbar.
Also ich meine, klar, viel würde ja nicht rauskommen, aber wenn man so privat wenig
Also
rein
Windräder haben
investiert.
eine. Klar, aber Windräder haben ja schon mal eine wesentlich bessere Energiebilanz als Solarzellen und Solarzellen lohnen sich ja schon sehr schnell.
Ja, das stimmt schon. Ja, wobei so
Deswegen.
schnell auch wieder nicht. Es dauert schon ein paar Jahre.
Ja, eben, aber also so schnell,
Ja,
dass
aber
es
eben
sich
ist es,
überhaupt
ja.
lohnen in einem Menschenleben, das ist ja schnell für die Maßstäbe.
Ja.
Ich meine, so ein Atomkraftwerk zum Beispiel braucht ziemlich lange, bis es sich lohnt.
Ja, das Problem ist nur, dass wir zum Beispiel hier in einer Altstadt wohnen und gar keine Solarzellen, also jetzt bei dem Beispiel, bei uns aufs Dach bauen dürfen.
Ja, klar, weil euer Hausdenkmal geschützt ist, aber das ist ja nochmal, das ist ja eigentlich
Nee,
ein
nicht
Nischending,
mal nur
das ist ja nicht die
deswegen.
Regel.
Auch das Dach, was eigentlich keinen Denkmalschutz hat, hat eine Altstadtsatzung, hat man ja in der Altstadt. Und das muss ja ins Stadtbild reinpassen. Und Solarzellen dürfen in Altstädten jetzt hier überhaupt gar nicht gebaut werden. Deswegen gibt es es ja auch
Ah,
nirgends in den Städten
interessant.
drin, weil
Interessant.
das ins Stadtbild
Ja, aber
reinpassen muss.
letztendlich ist es ja trotzdem ein Nischenfall. Also, wie viele Prozent der deutschen Bürger und Bürgerinnen wird das betreffen? Vielleicht,
Einige.
nee,
Doch, also
also unter
entweder.
10%, würde ich sagen.
Ja gut, aber das ist schon einige. Das ist ja jeder Zehnte.
Das ist einiges, ja, aber es
Also.
ist nicht die Mehrheit.
Ja, klar, ja.
Abgesehen davon, dass ja massiv gebaut wird und jetzt ja eine Solarpflicht scheinbar, so wie ich das im Kopf habe, kommen soll bald. Also was heißt bald, aber irgendwann.
Ja, nee, für Neubauten von so Scheunen und so weiter ist es, glaube ich, schon Pflicht.
Ja,
Ist
aber
jetzt aber
für
eine,
Privathäuser.
ja. Er ist ja auch privat, aber eben,
Ja, aber ja, Wohnhäuser halt. Du
ja.
weißt, was ich meine.
Nee, das ist, glaube
Das
ich, noch
stimmt
nicht
schon.
Pflicht. Aber es ist nur
Ja.
Halbwissen, also keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung. Wir haben ja auch keine Solarzellen, obwohl wir ein schönes Dach haben. Und manchmal sind wir auch auf diesem Dach drauf und genießen dann den Ausblick. So wie zum Beispiel an Silvester. Da konnte man von da ja sehr schön die
Das
Silvesterraketen
wunderbar
beobachten.
illegale Feuerwerk anschauen.
Ja.
Das war
Ja, aber nee,
echt geil,
die
ey.
waren nicht illegal. Die waren nicht illegal.
War nicht
Du
illegal?
durftest ja nur nicht kaufen.
Ach so, ja, stimmt, man durfte es. Ey, man durfte es
Also,
nicht.
und.
Ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht durchgelesen, weil wir hatten ja eh kein Feuerwerk. Ich
Ja,
habe
hatten wir
nur.
nicht, das
Ja.
stimmt. Aber das, also illegal oder nicht, sie sahen auf jeden Fall sehr schön aus.
Ja. Das war echt geil.
Und wenn man auf so einem, ja.
Und diese zwei wirklich illegalen Ballone, die gestiegen
Ja, die waren auch
lassen
cool,
wurden, die waren
das
auch sehr
stimmt.
cool. Das sieht halt schon schön aus.
Ja, das stimmt.
Ich packe natürlich auch was in die Quellenbeschreibung und kann dazu auch noch was sagen, weil das wird zum einen ein Wikipedia-Artikel sein zu Rocket Engines und also Raketentriebwerken. Und da ist eine Grafik, wo man eben schön sieht, wie sich die Temperatur und der Druck und die Geschwindigkeit von dem Gas in dem Triebwerk verhält. Und da sieht man das auch noch mal viel anschaulicher, als ich das natürlich erklären kann, wie das Ganze funktioniert. Und zum anderen eine Seite, wo eine Grafik ist, auf der man schön sieht, wie sich das Gas beim Austritt aus dem Triebwerk, aus der Düse verhält, bei den verschiedenen Höhen bzw. bei dem unterschiedlichen Druck von außen. Stimmt, das kann man auch noch da, dazu sagen. Diese beiden Grafiken, finde ich, lohnen sich sehr, weil die natürlich das sehr vereinfachen, sich das vorzustellen.
Das macht Sinn.
Ja,
In der Tat.
das macht
Grafiken
sehr
sind ja
viel Sinn.
generell eine schöne Sache. Ich habe ja heute mal wieder Mathe-Nachhilfe gegeben. Und ich finde das ganz spannend, weil wir hatten das ja mal diskutiert, dass du zum Beispiel an Graphen oder mit Graphen von Funktionen mehr anfangen kannst. Und ich kann mit der Funktionsgleichung viel mehr anfangen. Also um mir quasi die Funktion als Objekt irgendwie vorzustellen, als abstraktes Objekt, ungefähr so wie man sich Zahlen vorstellt oder abstrakte Wörter oder sowas. Das ist ja so ein Ding, was man im Kopf hat, was aber halt nicht, ja, was halt abstrakt ist. Und ich kann mir die Funktion als abstraktes Objekt, also quasi das Wesen der Funktion, wenn man es jetzt lyrisch ausdrücken will, viel besser vorstellen, wenn ich die Gleichung sehe. Und du meintest mal, du kannst es anhand des Graphen besser, ne?
Ja, ich kann es deutlich besser anhand des Graphen, weil ich immer sehr ein visueller Mensch bin, der Sachen irgendwie am besten anfassen muss und
Genau.
anschauen. Ich kann auch sehr abstrakte Sachen mir vorstellen und also beziehungsweise ich brauche das nicht überall. Es gibt ja Leute, die brauchen das so ein bisschen krampfhaft, sage ich mal, weil es auch irgendwie so ein bisschen in ihrer Idee ist. Ich finde auch gerade in der Physik komme ich auch sehr gut mit abstrakten Modellen zurecht, die nichts mit Realität zu tun haben, sage ich mal. Aber auch an der Stelle finde ich es oft praktisch, wenn man dann irgendwo Sachen in Graphen übersetzt, sage ich mal, oder halt in den Graph zeichnet und nicht nur die Formel anschaut. Weil ich damit das mir mal sehr gut vorstellen kann. Beziehungsweise ich stelle mir halt immer die Mathematik grafisch vor. So, also Mathematik ist in meinem Kopf meistens grafisch. Oder dann fällt es mir meistens einfacher.
Ja,
Das
das
ist
ist zum
vielleicht
Beispiel
auch eine
spannend, weil
Sache
das ist bei mir auch ganz anders.
für Jüngere, dass man das vielleicht beides mal bewusst ausprobieren sollte, was einem besser liegt.
Ja, ganz sicher. Nee, eben, weil ich komme drauf, weil mir beim Nachhilfegeben nämlich aufgefallen ist, ein viel zugrunde liegenderes Problem, dass ganz viele Menschen Funktionsgraphen nicht in dem Sinne richtig verstehen. Also das geht so weit, dass viele Menschen auch in hohen Klassen am Gymnasium nicht mal wissen, wie so ein Funktionsgraph zustande kommt. Die wissen zwar die Regeln, die sie darauf anwenden, um halt irgendwie dann die Matheaufgaben im Buch zu lösen, aber die verstehen nicht, was der Funktionsgraph eigentlich ist. Also sie verstehen nicht, dass das eine Repräsentation von den x- und y-Werten der Funktion ist. So. Das ist aber natürlich ein Extrembeispiel, aber trotzdem, das ist mir relativ häufig begegnet, auch von so Zehnt- und Elftklässlern an der gymnasialen Oberstufe, ne? An unserer Schule sowieso auch. Und wir haben
Ja,
ja auch in dem Sinne gymnasiale Oberstufe da.
das ist ja, das ist, glaube ich, in dem, wie ich das jetzt weiß, meistens das Problem, dass man halt da keinen Wert drauf legt, das beizubringen.
Genau, das ist nämlich das, worauf ich hinaus will. Es ist, finde ich, unglaublich auf eine Art krass, dass offensichtlich ganz viele Mathelehrer und Mathelehrerinnen auf dieser Welt entweder nicht das Problem nicht sehen, also es nicht mitkriegen, oder es aus irgendwelchen anderen Gründen einfach nicht ordentlich beibringen, was ein Funktionsgraph ist. Und damit geht ja einher, dass sie offensichtlich auch nicht ordentlich beibringen, was eine Funktion ist. Und ich muss auch sagen, obwohl wir einen sehr guten Mathelehrer hatten im Abi, davor nicht unbedingt nur so gute, zumindest ich nicht, wir waren davor ja in getrennten Klassen. Und eigentlich kommt das Thema ja davor dran. Deswegen würde ich es im Abi nachsehen, dass das nicht nochmal erklärt. Ich meine, natürlich, ne? Aber trotzdem war es auch bei uns so, muss ich rückblickend sagen, dass wir nicht in dem Sinne gelernt haben, was eine Funktion eigentlich ist. Das hat man halt, natürlich, das hat man schnell verstanden, ne? Aber ich habe mir die Frage nie gestellt, ob das vielleicht andere Leute nicht verstanden haben, bis ich beim Nachhilfegeben da die ersten Male drauf gestoßen bin. Das fand ich spannend.
Ja, eben, weil es gibt eben den Unterschied, ob man sich halt, ob man einfach Sachen sich überhaupt grafisch vorstellen kann oder ob man eine Formel anschaut und so ein Gefühl dafür hat, sage ich mal, wie die sich grafisch entwickelt. Also diese verschiedenen Variablen in der Formel drin, klassischerweise natürlich erstmal zwei, zusammenspielen über die X- und Y-Achse zum Beispiel oder was auch immer man da für Achsen aufträgt.
Ja.
Ich meine, das ist nur schon so ein Ding, dass manche nicht damit zurechtkommen, dass das zwei Achsen sind. Das hat nichts mit X und Y zu tun.
Ja, das
Das sind auch
stimmt.
zwei Variablen, die zueinander in Beziehung stehen. Sowas. Ja.
Ja, das eben, und das ist so ein bisschen das Ding. Also, das ist eine Funktion, wenn du es sehr stark vereinfachst, kannst du ja sagen, eine Funktion ist halt eine Kiste, da wirfst du eine Zahl rein und dann kommt eine andere Zahl raus. So. Und die Zahl, die du reinwirfst, ist halt normalerweise dein X und die Zahl, die rauskommt, ist normalerweise dein Y jetzt im Koordinatensystem. Aber dass die Funktion selber ja letztendlich entweder halt so eine mathematische Umwandlungsmaschine ist oder halt einfach einen Term, der die ja, Verbindung zwischen zwei Werten angibt, das ist ja letztendlich dasselbe.
Ah,
Das ist halt,
Variablen. Werte wäre jetzt doch ein falscher Begriff. Weil Werte wäre
ja,
was,
zwischen zwei
die andere.
Variablen, ja, aber im konkreten Fall dann zwischen zwei Werten. Das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, da war ich ganz, ganz fasziniert, als mir das aufgefallen ist, dass das Leute nicht kennen. Aber anderes Ding, ich habe ja jetzt gesagt, ich habe jetzt wieder Nachhilfe gegeben und da war das so, dass es durchaus bekannt war, wie das Koordinatensystem funktioniert. Aber dass es super faszinierend war zu sehen, wie diese Person tatsächlich angefangen hat, Gleichungen und Gleichungssysteme in dem Fall zu verstehen. Und halt wirklich wirklich zu verstehen. Das ist so ein bisschen das Ding. Gerade Gleichungssysteme sind, finde ich, was, das kann man schlecht in Worten ausdrücken, wieso die funktionieren. Also lineare Gleichungssysteme. Aber sie sind was unglaublich Cooles. Und dieses zu sehen, wie sich dieses Verständnis, was das ist und wie das funktioniert und warum das funktioniert, in einem Kopf bildet, in einem Fremden, das finde ich sehr faszinierend. Und das hat mich heute sehr, sehr positiv, meinen Tag positiv verändert. Genau, das war nur so noch mein Wort zum Schluss, zumindest zu dem Schluss von dem, was ich halbwegs sinnvoll ist, zu diesem Podcast beizutragen habe.
Ja, und das halbwegs Sinnvolle hat hoffentlich auch den Tag von allen Zuhörern und Zuhörerinnen ganz positiv verändert. Dann entlasse ich auch von meiner Seite alle ganz fröhlich hinaus ins Denken. Wir hatten ja bei unserem einen anderen Podcast immer, dass man nach der Folge noch ein bisschen selber nachdenken kann. Und bei dem Podcast ist es ja so ein bisschen, dass man nach der Folge vielleicht auf Sachen gekommen ist, die man gerne nachschauen möchte, wie zum Beispiel in der Quellenbeschreibung oder selber nochmal irgendwas recherchiert und nachschaut. Und ja, dahin können wir ja so ein bisschen für diese Folge die alle entlassen, die das hier zugehört haben, bis hierher. Und ja, hoffentlich hat es euch gefallen und ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss.
Ich auch. Auf Wiedersehen. Empfehlt gerne den Podcast weiter, falls er euch gefallen hat. Oder folgt ihm oder lasst es bleiben. Wie auch immer. Genau, alle wichtigen Infos, auch unsere Kontakte für Feedback sind in der Quellenbeschreibung. Und bis in 2 Wochen. Einen wunderschönen Tag. Ciao auch von mir.